1. Petrus 2, Vers 18. Läuft er schon? Du bist mir zu früh. Okay, 1. Petrus 2, Vers 18. Wir sind immer noch im Verhalten anderen Menschen gegenüber. So, wie letzte Woche hatten wir also so zwischenmenschliche Beziehungen. So, und letzte Woche hatten wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die Gemeinde. So die Unterordnung unter der Ordnung Gottes in der Gemeinde, die er so gesetzt hat. Und dann die Unterordnung unter der Ordnung Gottes, so in der Regierung. So egal welche Regierung oder wer über uns gestellt ist. Ne? Selbst, wie heißen die, die Knöllchen vergeben? Politessen sind über uns geordnet in dem Bereich. Nicht zu Hause, aber in dem Bereich, wo ich parke. Und ich muss mich dann unterordnen. Wenn ich falsch parke, kriege ich ein Knöllchen, weil jemand über mich gestellt ist und mir ein Gesetz gibt und sagt so, nee, ich bin Richter, du bist schuld. Bumm, Strafe. Und so ist es in allen Bereichen natürlich in unserem Leben, dass wir uns immer in bestimmten Orten und Bereichen irgendwie unterordnen müssen. Der Kluge ordnet sich unter, der Dumme stellt sich über jede Ordnung. Ich habe letzte Woche schon gesagt, so meine Beobachtung in der Gemeinde, die am meisten Probleme machen, sind die Probleme haben mit Autorität. Weil wer sich nicht einfügen kann in die Ordnung, die Gott gibt, auch durch die Menschen, der bringt Chaos und Spaltung. Ne? Jede Ehe zerbricht, wenn da keine Ordnung ist. Jede Gemeinde zerbricht, wenn da keine Ordnung ist. Und ich rede hier nicht von einer bestimmten Ordnung, weil wenn du dir die Gemeinden so anguckst, jeder hat seine eigene Ordnung, seine eigenen Regeln, Dinge zu tun und zu denken und zu machen. Und ich denke, das ist richtig so. Weil die Ältesten, die dort sitzen, oder der Pastor, kommt auf die Gemeinde drauf an, sind bestimmte Bahnen gelenkt und gelehrt von Gott und haben eine bestimmte Art, wie sie die Gemeinde leiten sollen. Und jeder Christ, jedes Schaf, das in eine Herde geschickt wird für eine Zeit oder für ein Leben, kommt drauf an, muss sich dem unterordnen, der Ordnung, die dort ist, weil es Gottes Ordnung. Warum? Weil er auch die Ältesten oder den Pastor eingesetzt hat, um zu leiten. Eine Ordnung zu geben und darauf aufzupassen, dass es ordentlich bleibt. Und es ist wichtig, dass wir Autorität annehmen. Autorität, die Gott uns gibt. Das fängt schon als Kind an. Ehre Mutter und Vater. Ne? Eine ganz wichtige Autorität, die wir Menschen lernen müssen. Und wir sind von Geburt an, nehmen wir Autorität nicht an, sondern wir sind selbst die Autorität. Ne? Das siehst du bei Babys und bei Kleinkindern. Aber je älter der Mensch wird, desto mehr lernt er, sich zurückzustellen. Ne? Oder auch nicht. Kommt drauf an. Und das hier ist eine wichtige Situation, weil die Leute sind außerhalb ihrer Gemeinde in der Welt verstreut, weil sie verfolgt werden und sind unter Heiden. Und die Christen, die sich da treffen, sollen sich nicht anpassen, sondern sollen ein gutes Zeugnis sein für Jesus in den Bereichen, wo sie sind. Und im Endeffekt war es ein Riesensegen, weil durch die Verfolgung an dem Ort kommen sie an neue Orte, wo Jesus noch nicht gepredigt ist und leben dort Jesus und predigen und so entstehen neue Gemeinden. Und dann geht's weiter. Von daher sagt Petrus hier und bereitet sie vor, weil es junge Christen sind zum Teil, denke ich, die noch nicht wirklich alles drauf haben oder Älteste sind oder was auch immer, Lehrer und so. Und er sagt, gibt ihnen Ratschläge, was wichtig ist, damit sie ein ordentliches Leben haben, dass Gott sie zur Not selber lehrt. Und das Wichtigste überhaupt ist Ordnung. Gottes Ordnung. Wenn du ordentlich lebst, dann ist es sauber. Wenn du unordentlich lebst, dann ist nur Chaos. Ich bin ein unordentlicher Typ. Schon immer. Ich habe mein Zimmer und Ich benutze was und da bleibt es liegen, benutze das nächste, das bleibt liegen, benutze das nächste, das bleibt liegen, hole noch neues Zeug dazu, ne, aus der Küche, Teller bleiben da und so. Also meine Single-Wohnung sah immer mies aus, ne. So, und da hat sich auch nicht viel dran geändert, ne. Erst mit Jesus hat, mit meinem Dienst in der Gemeinde hat Gott mir gezeigt, die Augen aufgemacht, was für ein Schatz es ist, wenn man Ordnung hält und ordentlich ist. Und diese Ordnung Gottes, die betrifft in so viele Bereiche. Zum Beispiel die Ordnung, das Unterordnen unter Gottes Wort. Dass man das Wort und Gottes Denkweise und Ansichten höher stellt als die eigenen. Wer sich daran hält, ist weise, ein kluger Baumeister und wird gute Frucht sehen. Die Ordnung unter den Ehemann. Die Ordnung unter die Regierung oder die Leute, die über ihn sind, der Chef oder so, das werden wir heute sehen. Die Ordnung in der Gemeinde, die Ordnung im Privaten, auf Arbeit oder sonst wo, ist egal. So, überall herrscht eine gewisse Ordnung und wer demütig ist vom Herzen her, der ordnet sich unter und fügt sich ein und ist ein Segen. Auch für die, die Ordnung geben. Eine bestimmte Bestimmung. Und so sagte Petrus eindringlich in mehreren Sachen, wo sie ordentlich leben sollen und darauf bedacht sind, sich unterzuordnen, so damit sie nicht im Weg stehen, sondern fürs Evangelium, für Gott wirken und Licht sind. So, und heute geht es um Ehe und Arbeitgeber. Also, ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Nicht nur den guten und milden, sondern auch den verkehrten. Ist ganz wichtig. Heute ist es so, ich meine, heute gibt es in den meisten Teilen der Welt keine Sklaven mehr, wie hier. Ne? Aber im Grunde hat sich das Verhältnis halt durch Jesus nur geändert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind auf einer Ebene durch ihn. Du kommst zum Arbeitgeber, sagst, ich brauche einen Job. Der Arbeitgeber sagt, ja, ich suche jemanden, du verhandelst Vertrag aus, wenn du es so willst, und gehst den Bund dann ein mit der Unterschrift. Ne? Und jeder ist gebunden an den Vertrag. Da haben wir echt ein Geschenk bekommen von Gott, durch Jesus. Ne? Das fand ich auch so toll. Und zu Weihnachten ist mir das so eingefallen. Ich habe das dann meinen Schwiegereltern gesagt, die zu Heiligabend da waren, weil die haben mit Jesus nichts am Hut und wollen auch nicht. Glauben an ihre Mutter Natur und Gott Sohn, ne? Und es war halt schön für mich der neue Gedanke, einfach der ich davor noch nicht hatte, halt, dass ich sagen kann, auch zu Heiligabend so, aber auch ihr könnt dankbar sein, dass Jesus in die Welt kam. Er hat Gleichberechtigung für Mann und Frau gebracht, Gleichberechtigung zwischen Herr und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, und vieles, vieles anderes. Und ihr habt Nutzen davon und seid froh. Er hat es in die Welt gebracht, dass Mord oder Rache nicht gut ist. Ne? Und so weiter. Und von daher könnt auch ihr Heiligabend sagen, selbst wenn ihr nicht an die Rettung glaubt und an Gott oder so, danke, dass Jesus gekommen ist. Ne? Weil selbst die Nichtgläubigen profitieren davon, sind gesegnet durch Jesus. Ne? Von daher kann die ganze Welt sich freuen an Jesus, so oder so. Ne? Aber für uns bedeutet das, wenn wir in der Welt sind und Gott uns nicht beruft, in der Gemeinde zu dienen oder auf dem Missionsfeld, in Akabuntu, in sonst wo, Buxtehude, ne, um Stämme zu suchen, zu finden, zu evangelisieren, wenn Gott dich berufen hat, ein stilles Leben zu führen, mit Arbeit, Familie, Haus oder was auch immer Gott dir alles schenkt, ne, deine Familie und deine Gemeinde und dein Wirkungskreis, ne, wenn das die Berufung ist, dieses eine Talent, das Gott dir gibt, nächstes Mal, so, dann ist es wichtig, dass du da mit dem gleichen Feuer und der gleichen Intention wirkst und lebst und tust und arbeitest, so wie jemand, der ins Missionsfeld sonst wohin geschickt ist und ein Billy Graham ist oder so, ne? Weil wir leisten das Gleiche, ne? Wir sollen Licht sein in der Welt, da wo Gott uns reinsetzt. Und da ist es wichtig, wenn du einen Arbeitgeber hast, einen ganz normalen, dass du auf Arbeit nicht Jesus vergisst. Wir sind nicht hier, um zu arbeiten. Wir sind noch nicht hier, um unsere Miete zu bekommen oder unser Essen oder das Geld für Kleidung oder Spaß, sondern wir gehen arbeiten, um Licht zu sein und Zeugnis auch in dem Bereich. Ne? Und jemand, der sich unterordnet unter seinen Chef und sich demütigt, ist ein Gesegneter. Er segnet den Chef, der segnet die Firma und der segnet sich selbst und seine Familie. Ich habe das gesehen damals. Bei uns als Zahntechniker war da ein Drittel von dem Labor, die dort gearbeitet haben, haben sich über den Chef gestellt und nur gemeckert und nur gezetert und nur die Schwachheiten aufgezählt und was auch immer, was er, wie doof ist und was er falsch macht und so weiter. Ne? Und keine Ahnung, die waren immer bitter. Ja, die wurden auch schnell gefeuert dann, weil sie Spaltung bringen. Ja. Und dann war die andere Gruppe, die gesagt haben, ja, das ist mein Chef. Und ja, ich sehe es anders in manchen Bereichen als er, aber ich tue es einfach. So ist mein Chef. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich arbeite so, wie der das will. Ist ja sein Ruf und sein Name. Die hatten Frieden und Freude und das war entspannt. Ja. Und die sind geblieben. So ist es in der Gemeinde. Ne? Da gibt es Leute, die immer meckern. Ja, das macht der Pastor falsch. Und guck dir die Gläubigen in der Gemeinde an, wie die leben und keiner sagt was. Und das müsste anders sein und das könnte man viel besser machen. Die sind immer verbittert und werden verbitterter. Ne? Kommen nie zur Ruhe. Werden nie Freude oder Frieden empfangen. So, warum gehen denn alle? Kenne ich mein Jahr. Und so sehe ich es aber auch in meiner Ehe. Ne? Ich hatte eine Zeit, da war ich unzufrieden und wollte alles nur ändern und anders haben. Unsere Ehe war verbittert. Ne? Und da war kein Frieden und keine Freude und kein Wachsen der Liebe, ne? Sondern ein immer mehr Abstand nehmen und sowas in jeder Beziehung, die ich geführt habe. Ne? Aber wenn der Moment kommt, wo du dich unterordnest, in die Ordnung reinbegibst, die Gott gibt, ganz individuell in der Situation, in der du bist, unter den Leuten, die über dir sind, und wenn man sich da aber reingibt und sich ergibt, der Ordnung Gottes, dann kommt Sauberkeit, Frieden und Freude da rein und Sinn. Ne? Ich denke wirklich, das größte Problem der Menschheit ist dieses Problem mit Autorität, weil es ist Stolz, es ist Selbstliebe, es ist Selbstsucht, Selbstverherrlichung. Ne? Jesus hat uns was anderes gelehrt, er hat gesagt, sei demütig, ich bin demütig. Ne? Wenn du wirklich viel Verantwortung willst und viel leiten willst, dann musst du kleiner werden. Du musst abnehmen und dich unterordnen. Wie es in Sprüche steht, einer meiner Lieblingssprüche, und der Weise lässt sich zurechtweisen. Der Tor lässt sich nichts sagen. Ne? Und so ist es auch auf Arbeit. Und was ich hier schön finde, ist halt, dass hier steht, sondern nicht nur den Milden und Guten, sondern auch den Verkehrten. Also wenn du einen Chef hast, der alle ausbeutet, seine Mitarbeiter schlecht behandelt, einfach total antichristlich lebt und regiert, ne, über seine Arbeitsbienen da, selbst da soll man nicht meckern und sagen, ja, dann kündige ich oder ich mache eine Demo und werde einfordern, dass der milder und guter wird zu seinen Mitarbeitern. Nee, ich soll mich unterordnen, weil er der Chef ist. Unter demütig Licht sein und Zeugnis sein für gute Werke. Ne? Das bewirkt viel mehr. Und ich weiß, Christen haben da andere Ansichten. Ich für mich denke, ich persönlich als Individuum, Stefan Spieler, bin nicht berufen, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, aber jeder, denke ich, kriegt dann ein anderes Herz. Ne? Ich für mich denke lieber, ich bin ein gutes Zeugnis in der Umgebung, in dem Wirkungskreis, wo Gott mich reinstellt und versuche da zu geben und Licht zu sein und zu lieben. Ne? Und Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Ist interessant, oder? Das ist Gnade, wenn ich leide für Jesus, für die Gerechtigkeit. Warum ist das Gnade? Weiß ich auch nicht. Aber ich sehe mir meinen Jesus an und er hat, obwohl er gerecht war, gelitten. und verzichtet. Obwohl er der Hohepriester war, der eigentliche, hat er sich untergeordnet unter dem Hohepriester, dem menschlichen, der damals war. Obwohl er das lebendige Wort war, hat er sich untergeordnet unter den Führern, die damals Gottesdienst gemacht haben. 30 Jahre, bis seine Zeit gekommen war. Bis dahin hat er gesagt, nee, ist noch nicht meine Zeit, ich bin ruhig. Und er war unter den Ältesten dort und unter den Pharisäern und Schriftgelehrten von Kindheit auf und hat über Gott erzählt, seine Weisheit gegeben. Und ich denke, er hat viele berührt dort, viele zum Nachdenken gebracht. Es haben sich auch viele Schriftgelehrte und Pharisäer bekehrt. Und ich denke, das waren solche, die mit Jesus, als er noch Knabe war, die sich verwundert haben. Aber trotzdem ist Jesus nicht als Knabe oder als junger Mann, bevor seine Zeit gekommen ist, mit der Peitsche durch den Tempel und hat er sauber gemacht. In den Priestern in den Arsch getreten. Ne? Hat gesagt, hey, das ist mein Tempel, mein Gottesdienst. Guck mal, was ihr macht. Nee, er hat sich untergeordnet und war ruhig. Bis zu dem Moment, wo Gott in sein Leben sprach und gesagt hat, so, und jetzt geht's los. Jetzt ist dein Auftritt. Und jetzt werde ich laut durch dich. Und sichtbar. Und so ist es Gnade, wenn ich für die Ungerechtigkeit leide oder Ungerechtigkeit ertrage. Warum? Weil ich merke, wenn ich ungerecht behandelt werde, vom Chef oder von wem auch immer, von Menschen, von meiner Frau oder sonst irgendwas, und ich ertrage das um Jesus Willen und versuche trotzdem Licht zu sein und zu lieben, das bringt mich ins Gebet, das bringt mich auf die Knie, das bringt mich dazu, jedes Mal, wenn ich Gnade erwarte von jemandem, kommt Gott zu mir und sagt mir, ja, und du? Und dann kommen auf immer Sachen in meinen Kopf von gestern, vorgestern, wo ich Gnade gefordert habe für mich. Und ich denke so, ja, alles klar. Es produziert Gnade, wenn man Gnade geben muss. Für einen selbst doch. Von daher ist es keine Last, und ja, eine Last schon, aber es ist keine sag mal. Doch, ist sehr schwer. Ist keine Bestrafung, danke. Von Gott, wenn wir ungerecht behandelt werden. Sondern es ist dienlich. Es produziert eine gute Frucht, auch in uns. Aber nicht nur das, sondern wir sind in dem Moment ein Zeugnis und ein Licht. Und es produziert gute Früchte woanders. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Ja, da habe ich auch keinen Ruhm zu erwarten. Ich kenne manche Christen, die sich selbst schlagen, weil sie gesündigt haben. Und die haben sehr viel Ruhm für sich, weil sie sich sehr demütig fühlen in dem Moment und obwohl sie sich selbst zerstören. Weil der Einzige, der uns züchtigt, ist Gott. Und er züchtigt in einem Maße, dass es geheilt wird und gut wird und besser. Ja. Aber wenn ich Scheiße baue, sage ich mal, und ich krieg dafür einen Arschtritt, dann brauche ich nicht darum flimmen und sagen, ja, ich habe einen Arschtritt bekommen, sondern ich muss sagen, ja, war meine Schuld, so habe ich verdient. Ne? Also was für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge erträgt, weil ihr gesündigt habt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Das ist ein Geschenk bei Gott. Jesus hat uns eine große Verheißung gegeben, hat gesagt, wenn ihr mir wirklich nachfolgt, werdet ihr Verfolgung erleiden. Leiden. Um meines Namens willen. Das ist Gnade vor Gott. Und wir sitzen oft hier, weil es uns gut geht und wir gerade in Friedenszeiten noch sind, und wir hören von den Flüchtlingen, von den verfolgten Christen, von den gequälten Christen, von den misshandelten Christen, und wir haben Mitleid und trauern und wollen es wegbeten, und das ist gut. Ne? Aber in unseren Gebeten dürfen wir nicht vergessen, auch wenn es sich kalt anfühlt, das ist es nicht. Dass es Gnade von Gott ist. Es ist ein Geschenk. Weil es viel mehr bewirken wird, als wenn es den Leuten gut geht und sie in Frieden sind, so wie wir. Guck uns an. Wir sitzen hier und spielen die ganze Zeit mit elektrischen Artikeln und sind überhaupt nicht bei der Realität und bei den Menschen, die gerade hier sind. Sondern wir schalten die Realität ab und machen es noch so und verkaufen es, als es in Ordnung ist, es ist normal. Ne? Die Leute wissen, worum sie glauben, für wen sie glauben und was sie glauben. So, und die, die verfolgt sind und die, die sterben, die haben eine Entscheidung getroffen an irgendeinem Punkt, wo sie gesagt haben, ich bin Christ und ich werde dafür sterben. Die muss man nicht bedauern oder bemitleiden, sondern bewundern. Für die kann man beten, dass sie Kraft bekommen und weiter in diesem Glauben bleiben und den Glauben bekommen, durchzuhalten. Weil das sind die Leute, die sich nicht schämen, weil sie verfolgt werden, sondern die freuen sich in der Verfolgung, mit Anführungsstrichen, weil sie Gott da drin sehen und sich entschieden haben und sie sehen Wunder und Kraft. So, von daher ist eine Mischung aus beiden, aus Mitleid und beten dafür, dass sie rauskommen und geschützt sind und errettet werden und nicht durch großes Leid müssen. Auf der anderen Seite aber auch eine Freude, weil Gott sie in einem bestimmten Punkt hinschickt, um nicht zu sein. Ne? Und ja, manches Leid ist schwer zu ertragen und macht traurig, aber wenn sie rauskommen, endet es in Freude. Und für manche, wie Bonhoeffer oder wer auch immer, die da stehen und bis zum Tod Jesus bekunden, das endet in Freude, weil wenn sie die Augen wieder aufmachen, dann ist da keine Traurigkeit mehr und keine Scham. Das sind die Märtyrer, die man in Offenbarung sehen, die da stehen und Gott preisen und sagen, wann rächst du unser Blut, Sohn? Wann machst du alles neu? Die sitzen nicht da und heulen rum und sagen, ja, warum mussten wir so viel Leid ertragen und sterben, Sohn, sondern die sitzen da und mit Freude und mit Lobpreis und warten, dass wir endlich kommen, Sohn, damit alles erfüllt ist. Sohn. Von daher, wenn du was ertragen musst, dann denk dran, es ist nicht eine Strafe, sondern es ist Gnade, weil alles uns zum Guten dient, auch das, was uns so schwer erscheint, Sohn. Das ist ein Geschenk Gottes. Ne? Und wir Menschen denken halt anders als Gott. Ich habe das oft gemerkt. Ne? Wenn ich jemanden beschenken will, dann erwartet dann so, dass er lächelt und sich freut und ne, sich beschenkt fühlt. So, aber es gibt auch andere Geschenke. Ne? Und auch die muss ich anwenden als Mensch. Geschenk ist, wenn ich meine Kinder zurechtweise. Oder wenn ich meine Frau zurechtweise, ne? Und was nicht so oft passiert, eher andersrum, aber auch das ist Gnade, ne? Weil manchmal muss ich in der Gemeinde jemanden ansprechen, wo ich weiß, die oder der wird sauer sein, weil die Probleme mit Autorität haben oder sonst irgendwas, ne? Oder also gerade im Fleisch sein wollen oder in der Welt. Da wollen die nicht hören, dass sie gerade falsch gelaufen, ne? Und trotzdem ist es ein Geschenk von mir an denjenigen. Und wird mit Freuden enden, wenn alles gut geht. Freude zu geben und Liebe zu geben, heißt nicht, dass es angenehm ist für denjenigen. Manchmal sind die Geschenke, die Gnade, auch Sachen, die echt schwer fallen zu geben. Aber es ist Gnade bei Gott. Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seine Fußstapfen nachfolgt. Schöner Vers. Ihr seid dazu berufen, so auch diese Seite der Gnade zu empfangen. Dazu berufen, in die Fußstapfen von Jesus zu treten. Und ich finde das ein schönes Bild, weil das heißt nicht nur Nachfolge, sondern wenn ich in die Fußstapfen von jemand trete, dann muss ich genau gucken und den Fußabdruck suchen und dann genau versuchen, in den Fußabdruck reinzugehen. Ich mache nicht meinen eigenen Fußabdruck neben den anderen, sondern ich versuche genau an die gleiche Stelle zu treten, wie der andere zuvor vor mir gelaufen ist. Und so soll ich wandeln in der Welt. So. Und wenn ich wirklich in Jesus Fußstapfen trete, geistlich gesehen, wirklich darauf achte, bei jedem Schritt, den ich tue, bewusst zu tun, ihn zu suchen und zu gucken, wo bist du in der Situation, dann wird mich das genauso wie sein Leben, wird auch mein Leben manchmal ins Leid führen. In schwere Zeiten. Ich weiß nicht, wie oft ich als Christ schon ausgelacht wurde. Auch schon oft. So. Und für mich ist das ein großes Leid, weil ich werde nicht gern ausgelacht. Weil ich merke dann, dass mein kleiner Stefan da, der Alte, ne, Stefanovic, hochkommt, und am liebsten sich eine Peitsche bauen würde, ne, um sich zu wehren und zu verteidigen und zu rächen. Ne. Aber da sehe ich dann neue Fußstapfen neben Jesus sein, dann nehme ich mein altes Ich. Was Petrus hier sagt, ist echt ein tolles Bild. So, lebe jeden Schritt bewusst, wähle den Schritt der Nachfolge bewusst. Er hat keine Sünde getan. Und es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Das ist unser Jesus. Warum musste der leiden? Es gab keinen Grund dafür, dass er leiden musste. Oder gequält wurde oder sterben musste. Kein Grund. Für mich gibt es schon. Sünden habe ich eine Menge. Und bei mir ist eine Menge Betrug im Mund. Ich habe es gestern Abend erst wieder gemerkt. Bumm, zum und warum auch immer. Ist noch nicht mal ein wichtiges Thema, aber keine Ahnung. Ne? Aber Jesus hat das nicht. Er muss sich nicht einmal für irgendwas rechtfertigen oder schämen. Alles, was aus seinem Mund kam, war wahr. So wie David. Ja, das war schon wieder Betrug im Mund. Von uns beiden jetzt, toll, danke. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist. Du wächst auf und du wirst alt. Und Jesus ist gestorben in meinem Alter. Nee, 3 Jahre vorher schon. Wow. Okay, ich bin älter als Jesus. Könnte man sehen. Ne, und du lebst dein Leben und du lebst die Zeit und du hast nichts, kein schlechtes Gewissen, nie, du kennst das gar nicht. Du weißt noch nicht mal, wie sich das anfühlt, ein schlechtes Gewissen zu haben oder was zu bereuen oder was zu korrigieren. Oder ich sitze manchmal nächtelang da und überdenke alles, was ich gesagt habe im Laufe des Tages. Gehe die ganzen Gespräche durch, meine Gespräche, was ich gesagt habe und überprüfe, ob da irgendwas war, wo ich daneben lag. Ich brauche das für mich. Und weil wir kennen es aus den Sprüchen, wer viel redet, bei dem wird schnell die Torheit klar. Ne? Und deswegen ist der Weise, wählt seine Worte. Ne? Redet nicht so viel, das ist weise. Und wer viel redet, erzählt doch viel Quatsch. Ne? Aber Jesus hatte noch nicht mal eine Lüge in seinem Mund. Vers 23, als er geschmäht wurde, da schmähte er nicht wieder. Ist der Wahnsinn. Das ist unser Herr. Wenn ich geschmäht werde, bin ich verletzt. Ich will nicht geschmäht sein von keinem. Geschmäht ist, wenn jemand dich meidet oder nicht mit dir zu, also dich abst. Ja, Gott, der kommt. Los schnell weg. Und da ist ein Gott, der sich entscheidet, okay, ich komme als Dackel auf die Welt, wenn ich ein Mensch wäre. Aber da er Gott ist, ist es für ihn halt Mensch. Und er kommt zu seiner eigenen Schöpfung auf die Welt als Mensch und das ist erniedrigend. Es ist erniedrigend, wenn ich mir kleine Kindersachen anziehe und auf die Straße gehe und mache Hallo! Das ist voll erniedrigend. Weil ich mich zu was Niedrigerem mache, was ich nicht bin, ist es demütigend. Und die Leute denken, uiui, ne? Der ist ja cool. So ein Trend 2017 in Görlitz. Aber das hat Jesus gemacht. Ich meine, dass Gott, der Schöpfer, dem alles unterworfen ist, die Engel sind da, die Cherubim, die Seraphim und all die anderen Dinger, die da krauchen und fliegen mögen, die Heiligen, die Toten schon, dann auf der Welt die Leute, die anbeten und beten, selbst die Dämonen, die sich fürchten und in Ehrfurcht vor ihm kommen, selbst Satan, der gebückt mit ihm redet, und da ist der Schöpfer und der macht sich zu einem Baby, zu einem Säugling, zu einem Nichts, zu einem armen Kind von Leuten, die eine schlechte Vorgeschichte verbal haben bei den Leuten. Ne? Du Bastard. War noch nie mal verheiratet. Ne? Jungfrau, klar. Ne? Und das macht Gott und er kommt wirklich als Erniedrigung auf die Welt. Und er lebt sein Leben und er wird geschmäht, immer und immer wieder. Er wird geschmäht in seiner Jugend. Du siehst doch, wenn er nach Nazareth kommt, wie die Leute reden über Jesus. Das ist doch hier der Jesus, hier der Sohn vom Tischler, nee, Schreiner, Zimmermann, danke. Ne? Von der Maria. Das war seine Jugend. Ne? Der hat es nicht einfach. Und wenn er zur Schule ging, dann waren da auch die Kinder, die ihn geschmäht haben. Und der hatte seinen Ruf weg. Weißt du, und Jesus hatte keine leichte Kindheit, da bin ich mir sicher. Und auch die Eltern nicht. Aber er schmäht nicht, sondern er liebt. Er sucht den Menschen und er geht zu den Menschen. Und selbst die Menschen, die so heilig in Anführungsstrichen sind, so die die anderen Sünder schmähen, die schmäht er nicht, sondern er geht zu denen, die geschmäht werden. Um sie zu trösten und zu ermutigen, so einen Gott zu suchen. Das ist unser Gott. Als er litt, drohte er nicht. Ich weiß nicht, manche hier vom Temperament her denke ich, wenn jemand kommt und auf den Mund was gibt oder so, und der leiden muss, dann kommt wahrscheinlich eine Faust zurück. Ne? Aber nicht unser Jesus. Deswegen hau ich dich auch nicht. Aber das ist unser Jesus. Er litt, aber er drohte nicht. Und ich sehe doch meine Kinder, und wenn andere Kinder sie schlecht machen oder irgendwas so, dann leiden die, das tut ihnen weh und die rächen sich und drohen. Ne? Ich sehe das auch bei mir, gerade besonders in der Ehe. Hier kann ich mich noch zurückhalten, meistens so, aber ne? In der Ehe, wenn die Tür zu ist, du kennst das, ne? Oder du auch, sieht das schon anders aus. Wenn da der Partner Leid zufügt, dann hat man sich nicht so schnell unter Kontrolle oft. Ne? Und das ist schade, es soll nicht so sein, aber ja. Ne? Aber bei Jesus war das nicht so. Er drohte nicht, sondern er steckte die Schläge ein. Sondern er übergab es dem, der gerecht richtete. Und das ist die Stärke, die jeder Mann und jede Frau Gottes hat. Musst du Leid ertragen? Musst du Schmähungen ertragen? Obwohl du versuchst, gerecht zu leben, so gerecht dir möglich ist, und in Jesus seine Fußstapfen zu treten und ihm wirklich zu suchen, auch seinen Weg zu suchen und dann den Schritt, den er dir zeigt, auch zu gehen. Aber musst trotzdem mit dem Herzen, mit der Heiligkeit leiden und Schmähungen ertragen, so dann tut es der Mann Gottes und die Frau Gottes so, sie übergibt es einfach dem, der gerecht richtet. Ja. Und ich hatte so viele Situationen, wo ich mich gerichtet gefühlt habe, oder ich dachte, das war jetzt ein Angriff gegen mich, ne? Und ich sauer war und bitter und dann zu Gott gekommen bin, und dann hat er gesagt, sprich die Person nochmal an. Dann habe ich die Person angesprochen und dann sagen, nee, war überhaupt nicht so gemeint. Quatsch. Also hätte ich gerichtet, ich habe gerichtet, aber schlecht. Ja. Und so muss ich Buße tun. Und so oft war das bei Dort und mir Menschen, ne? Keine Ahnung, ich mag Menschen nicht und trotzdem liebe ich sie. Wir sind so kompliziert. Und das Schwerste von uns Menschen, finde ich, ist Kommunikation. Weil jeder hat seine Gedankengänge und versteht die Sachen und definiert's und erklärt's auf seine Art, wie es für ihn nur Sinn macht. Und der andere denkt genau anders. Also nicht anders, vielleicht genauso, aber mit anderen Worten, mit anderen Bildern, mit anderen, ach, so schwere Worte, Assoziationen. So, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit einem Menschen aneinander vorbeigeredet habe. Obwohl wir über das Gleiche reden, fangen wir an und reden weiter dran vorbei und streiten uns langsam und es wird energischer und voller Energie, obwohl wir das Gleiche meinen, fühlen wir uns die ganze Zeit nur angegriffen. Ne? In der Ehe ist es so oft schon passiert, aber auch in der Gemeinde. Ne? Bis zu dem Punkt, wo du endlich zur Vernunft gebracht wirst und dann sagst du, okay, warte mal, wie meinst du das? Und ich weiß nicht, wie viele Momente ich schon erlebt habe, wo im Endeffekt wir dann beide da saßen und uns anguckt haben, obwohl wir uns fast gestritten haben, ne, wo man dann dachten, ah, ja, das meine ich ja auch. Ne? Das ist was, was man lernen muss, sich unterzuordnen, sich zu demütigen unter dem anderen. Paulus hat es gesagt, in der Gemeinde ordnet euch einander unter. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist Unterordnen. Ich bleibe nicht auf meiner Person, auf meiner Höhe und auf meiner Sichtweite, sondern ich gehe mit Absicht ein Stück tiefer, damit der andere höher ist. Weil wenn jemand höher ist, dann höre ich dem ganz anders zu und behandle den auch ganz anders. Ist wichtig, dass wir lernen, alles Gott hinzugeben und zu sagen, mach du. Und ich finde es so erschreckend und so schade, nicht nur auf der Pastorenkonferenz, es geht schon lang so, halt, was ich gestern so angesprochen habe, nebenbei ist so ein, halt, je weiter das Jahr vergeht und die Jahre so, und irgendwie finde ich, wird das immer krasser und immer lauter, so diese Ansicht, ja, nur auf Gott zu vertrauen, ist dumm. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, in verschiedenen Variationen, dass ich dumm bin und naiv. So ein, weil ich sage, Gott ist immer noch der gleiche, ich lasse ihn einfach machen. Ich brauche das nicht verstehen, ich muss da nicht tiefer sehen. Auch bei Heilung, ich meine, woher, ich will kein Anatomiebuch studieren, um genau den richtigen Punkt anzusprechen. Ne? So ein, und bitte heile die Synapse auf der dentalen Seite, ne? so ein Quatsch. So ein, ich sage, ja, mach ihn gesund, wenn Gott das will, und dann ist er gesund. Ne? Gott weiß, was wir für die Synapsen haben und was auch immer. So, ne? Und ich weiß nicht, es wird alles so kompliziert. Auch Gottes Wort zu lesen und auszulegen wird so kompliziert. Ich verstehe es nicht. Eigentlich steht alles hier, man muss nur so nehmen, wie es ist. So ein, das Wort erklärt sich für mich selbst. Aber unter Christen ist es oft voll kompliziert. Da steht was, aber es ist nicht so, wie es da steht, sondern gucke. Ich zeig dir mal Dr. Karl, den Großen von weiß nicht, so ein, was der dazu sagt. So ein, ne? Auch mit dem Heiligen Geist zu reden oder sich lernen zu lassen vom Heiligen Geist durch den Heiligen Geist, ist so kompliziert geworden. Für mich, ich bin so aufgewachsen als Christ, ja, da ist der Heilige Geist in mir und der ist ein Lehrer und der hat Ahnung von allem. Ich frage ihn, der wird's wissen. So ein, das ist Torheit für viele heutzutage. Ja. Da ist der Heilige Geist, der ist in mir gegeben, um mich zu leiten. Also frage ich ihn, wo es lang geht. Ja. Das ist Torheit für viele. Weil ich habe ja einen Krebs bekommen. So ein, den soll ich einsetzen und kann planen, was ja richtig ist. Ja, aber achte den Verstand nie zu hoch. Ja. Irgendwo in Sprüchen steht das. So ein schöner Vers, den ich vergessen habe. Ist egal. So. Und der Heilige Geist ist mir gegeben, um mich zu trösten. Also nehme ich an, okay, Gott wohnt in mir, der kennt mich, der kennt wirklich, wo das Problem eigentlich liegt, der kennt doch den Nächsten, warum ich überhaupt Trost brauche und warum das überhaupt passiert ist. Also gehe ich zu ihm, er wird die richtigen Worte für mich haben. Oder Situationen oder was auch immer. Ja. Aber das ist Torheit, so, weil dafür gibt es ja Seelsorger und Psychologen und Bücher und dies und das. So, alles scheint mir mit Jahr zu Jahr, lenkt immer mehr davon ab, wegzugehen von diesem Persönlichen, von Gott und hinzugehen zu allem, was über Gott ist. Ja. Das ist ein fataler Fehler, finde ich. Aber wahrscheinlich brauchen wir das bei einer Endzeit, die Christen zwar einen Schein von Gottesfurcht haben, aber dessen Kraft verleugnen. Ja. Ich weiß nur, ich will nicht dazugehören, weil ich habe einen Gott, der lebendig ist und groß und mächtig. So ein, ich brauche nicht mehr als meine Bibel und mein Gott. Ich bin ja der Dümmste von euch und der Schwächste, sonst wäre ich nicht Pastor. Ne? So ein, und das ist doch das Schöne, ich kann als dümmster Mensch der Welt zu ihm kommen und er kann mich zum weisesten Mann der Welt machen, so wie Salomo. Ne? So ein, bleibt dran, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, die Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist was Tolles. Ja. Ich bin durch seine Wunden heil geworden. Und ja, er ist gestorben, auch um uns gesund zu machen. Aber ich glaube, viele definieren da zu viel rein. Ich glaube nicht mit Krankheiten unbedingt an die physischen Krankheiten. So ein, und auch dieses Heil hier bedeutet nicht physisch. Weil ich kenne viele, die zum Glauben gekommen sind mit einem Bein oder gelähmt oder blind oder behindert oder sonst irgendwas. So ein mit Magenproblemen oder Darmproblemen oder was auch immer, so ein Herzproblem, so ein und die sind errettet. Aber hier steht am Holz, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ne? Hier geht's um die Seele. Hier geht's um das, was in Ewigkeit besteht und das, was nach Gott überhaupt ausschreit und was sich überhaupt nach Gott sehnt. Wir. So, und das, wofür Gott überhaupt gestorben ist. Er ist ja nicht für unseren Körper gestorben, ne? Sondern für den Fahrer, für oder für Beifahrer, wenn du so willst jetzt. Ne? So ein, beziehungsweise sind wir der Fahrer, Gott ist eher der Navi. Ne? Er sagt, bitte rechts fahren, und 500 Meter, bitte rechts fahren. Und wir denken, nö, ich fahre mal nach links. Bestimmt eine Abkürzung. Ne? Und dann hören wir irgendwann nach einer ewigen Schotterstraße, nach 500 Metern bitte umdrehen. Ne? So ein durch seine Wunden sind wir heil geworden. Das ist wahre Heilung. Und dafür ist er gestorben und dafür ist er auch in uns, so um unsere Seelen zu heilen. Das ist Heiligung. Ich weiß, es sind zwei unterschiedliche Wörter, aber es steckt ineinander. Heil und Heiligung. Und du merkst es ja, du wirst heil gemacht, gesund gemacht, gereinigt. Und da wird repariert. Es wird was genommen, was defekt ist, und es wird in Ordnung gebracht. Und manche Dinge brauchen lange, ist klar. Manche Dinge fasst Gott gar nicht an. Interessiert ihn nicht zu unserer Lebzeit, ob das heil wird oder nicht. Und andere Sachen, die verändern sich sofort bei der Bekehrung, ne, in uns drin. Und wir werden repariert. Das, was die Sünde zerstört hat, was unser Stolz und unser Problem mit der Autorität kaputt gemacht hat, weil wir sind beziehungsunfähig durch Garten Eden. Jeder Mensch kommt beziehungsunfähig auf die Welt. Aber Jesus macht das. Lehrt uns, Beziehungen zu führen mit sich, mit unserem Nächsten und mit uns selbst. Ja. Wir werden heil gemacht und wir sind schon heil gemacht. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, damit wir ohne Sünde sind. Das, was mich zutiefst schockiert hat, als ich es erstmal darüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder es in meinen Kopf kam, ich denke, ich habe es gehört in der Predigt oder so, Jesus ist als Sünder gestorben. Davor war Jesus immer heilig und Gott und so weiter. Und dann irgendwann kam dieser erste Gedanke, Jesus ist als Sünder gestorben, so ein Gott. Und ich dachte, nee, das kann nicht richtig sein, ich kann Gott nicht Sünder nennen. Aber das ist das Krasse, ja. Mehr und mehr zeigte dir, ja, ist so. Jesus ist als Sünder gestorben, verlassen von Gott. Ja. Und das für mich, damit ich ohne Sünde zu Gott kommen darf. Damit wir in Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und zum Hüter eurer Seelen. Ich finde es schade, weil so viele Menschen sich bekehren heutzutage, weil sie aufgerufen werden dazu, aber sie bekehren sich, aber bleiben ohne Hirten und ohne Hüter. Das kann nicht funktionieren. Du kannst nicht scharf sein und sagen, ja, das ist jetzt meine Herde und mein Hirte, und ich gehöre jetzt dazu, zur Herde Gottes, und dann aber weiter dir einen Hirtenstab schnitzen und einen Knüppel, um dich zu verteidigen, und dein eigenes Ding machen als Schaf. Das geht nicht. Ne? Ein Schaf ohne Hirte stirbt. Ein Schaf ohne Hüter, ohne Schutz, ohne jemanden, der für dich kämpft, ist hilflos und wehrlos. Und deswegen die große Kraft, die uns geschenkt wurde durch Jesus, ist Jesus. Dass wir endlich nicht mehr allein sind und wehrlos, sondern ein Zuhause und einen Hirten haben. Jemand, der aufpasst, jemand, der uns gesund pflegt, jemand, der uns heilt, wenn was kaputt geht. Jemand, der auf den Feind, der weiß, wie man drauf trischt. Oder der uns eine Rüstung gibt, dann sind wir Schafe, die nichts tun können, auch mit Rüstung. Und dann gibt er uns auf einmal Kraft und Macht, die nicht von uns her ist, und wir können es verteidigen. Dann geht der Abend zu Ende und wir haben den Sieg erreicht durch Gott und sind wieder nur Schafe. Bis zur nächsten Schlacht. So ein Sie haben Schein von Gottesfurcht, aber dessen Kraft verleugnen sie. Und diese Liste in Timotheus hat mich erschreckt. Als ich es erstmal gelesen habe, dachte ich, es geht um die Welt und die Menschen dort. Dann habe ich zweimal gelesen und Gott hat mir gezeigt, nee, es geht um die Christen. Ja. So wird die Herde Gottes sein in den letzten Tagen. Das Vergnügen mehr lieben als Gott. Nur an sich denken und eitel, streitsüchtig, geldliebend und so weiter und so fort. Und ich sehe das und ich sehe, ja, da steckt alles in mir und es ist eine Qual, weil ich würde gern mehr mich unter meinen Hirten bringen, mehr seine Fußstapfen auch laufen wollen, aber ich merke das, das Vergnügen mehr liebend als Gott ist so schwer hier, dass es nicht so ist. Weil lieben heißt ja nicht, einfach nur davon zu schwärmen und zu sagen, oh, wie toll das ist, unterhalten zu werden von was auch immer, was dich unterhält, sondern das Vergnügen zu lieben bedeutet, dass ich mich investiere in das Vergnügen. Dass ich Dinge von mir oder mich selbst, meine Zeit oder Kraft oder was auch immer, meine Gedanken opfere für die Unterhaltung, für das Vergnügen, was mir Freude bereitet. Im Grunde bedeutet es, ich habe mehr Spaß am Leben ohne Gott als an dem Leben mit Gott. Und das sehe ich in meinem Leben, das ist ein ständiger Kampf. Das will ich nicht. Ich will Gott mehr lieben als das Vergnügen. Ich will, dass Gott mein Vergnügen wird. Und ich denke, dass es möglich ist, aber das klappt nur, wenn man sich richtig ausrichtet. Nach den Fußstapfen sucht, im Vertrauen und Unterordnung auch folgt. Mit Freude einfach und Sicherheit dann weiß, dass man nach Hause kommt und dass die Zeit, bis man zu Hause ist, vielleicht auch Leid bedeutet, aber trotzdem, dass Gnade ist. Eine Gnade wird aus Leid produziert zum Teil. Naja, das macht vielleicht keinen Sinn. Vergiss das. Aber in dem Fall hier kommt aus Leid noch mehr Gnade. Ne? Ist es auch wieder so eine Perspektive, ich sehe mein Leben, was gerade nicht gut läuft, aber wenn mir alles zum Guten dient, muss ich halt Gott fragen und sagen, okay, was ist das Gute denn daran? Für mich scheint es gerade gar nicht gut. Und wenn Gott nicht redet, dann ordnet man sich unter, weil man weiß, okay, ich habe noch eine Unterordnung unter Gottes Wort, unter seinen Verheißungen, was er versprochen hat, und da weiß ich, er sorgt für mich, alles wird gut. Also selbst wenn du schweigst und ich da jetzt durch muss und ich deine Fußstapfen nur vage sehe oder gar nicht, dann laufe ich einfach nur im Vertrauen auf dem, was du gesagt hast. Weil du treu bist und treu bleibst, weil du dich nicht selbst verleugnest. Und eigentlich wollte ich heute noch Ehe machen, aber das machen wir nächste Woche. Ja, ich danke dir für die Ordnung. Weil wir Menschen haben das Chaos erzeugt, die Unordnung. Du hast alles so ordentlich gemacht. Alles war an seinem Platz und alles hat gehört, so wie du es bestimmt hast. Und uns hast du die Freiheit gegeben, aus der Ordnung auszutreten, ganz bewusst. Und wir waren so doof und haben es getan. Und jetzt sehen wir uns alle zurück in diese vollkommene Ordnung, die du gibst. Ja. Selbst die Welt, die Natur, alles spielt verrückt. Ja. Die Gesetze, die über Jahrtausende funktioniert haben, treten langsam aus Kraft. Ja. Aber in deiner Ordnung ist wahre Freiheit und wahre Frieden, wahre Freude. Und ich will deine Ordnung lernen. Deine Rechtsbestimmung. Und ich bitte dich, dass du uns weiter lehrst, sodass wir demütiger werden und abnehmen, dass wir mehr und mehr uns ergeben über dem, den du über uns setzt, sodass wir richtig laufen und gut laufen und gesund laufen. Und dass wir selbst doch ein Segen sind für viele. Und also siehst unser Herz und weißt, wie schwer das manchmal ist. Und wie unmöglich. Aber ich danke, dass du uns lehrst, dass du uns veränderst und dass es möglich sein wird in Zukunft. Ja, deswegen will ich dich auch suchen und ja auch weiterarbeiten und auch Schmähungen ertragen und Leid sein muss. Wir bitten dich für die Christen, die gerade verfolgt werden, weil sie eine bewusste Entscheidung, eine laute Entscheidung gemacht haben für dich. dass du sie stärkst und sie segnest, dass du Wunden schnell heilst, Gebrechen vielleicht sofort heilst, dass du sie rausführst aus dem Krieg und dass sie nicht leiden oder sterben müssen. Und auch wenn es der Weg ist, den sie gehen müssen, dann lass sie diese Gnade finden in der Zeit, dass sie dich finden und einfach sehen, dass da viel mehr ist als dieses momentane Leid und Ertragen. Ja. Ich freue mich auf das Ende von allem Leid. Nur noch Freude herrscht und Frieden. Bis dahin sei du unser Frieden, unsere Freude hier. Werd laut und lebendig und lebendiger in unserem Leben. Und, zeig dich, Herr, gerade im Angesicht unserer Feinde, dass die Welt oder das Fleisch oder Satan persönlich ist. Herr. Wüsste nicht, wohin ich sonst gehen sollte. Ja. Wir wollen weise sein und du sagst, die Summe aller Weisheit ist, deine Gebote zu halten und dich zu fürchten. Ja, und so ist es. Du bist unser lebendiger Gott und du sollst vorangehen und bestimmen. Das ist nicht Torheit, das ist Weise.
Amen.